HR Info. Hessen.
Es ist wohl die wichtigste Nachricht diese Woche in Hessen. Stefan Ernst hat gestanden, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermordet zu haben. Er habe die Tat alleine geplant und alleine durchgeführt, so Stefan Ernst. Die Reaktionen auf dieses Geständnis und Stimmen aus der Politik hören Sie hier. In der Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie dabei sind. Einige Wochen nachdem Walter Lübcke auf seiner Terrasse erschossen wurde, haben sich nun zwei Innenausschüsse mit dem Fall befasst. Im Hessischen Landtag und im Bundestag. Dann am Mittwochvormittag kam die überraschende Meldung hinzu, der Tatverdächtige Stefan Ernst hat gestanden. Wie die Menschen in Wolfhagen-Ister, wo Lübcke gelebt hat, darauf reagiert haben, berichtet Reporter Carsten Gohlke.
Wolfgang Hensel, der Ortsvorsteher von Ister, kommt gerade vom Brötchen holen, als er die Nachricht vom Geständnis der Stefan E. im Autoradio erfährt.
Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben es mit Erleichterung aufgenommen, dass hier ein Geständnis vorliegt. Denn das war ja auch immer die Befürchtung. Hat man so viele Beweise, um auch die Tat nachzuweisen?
Die vergangenen Wochen haben intensiv an den Nerven der Einwohner gezerrt, denn schließlich war ja auch einer ihrer Nachbarn zunächst ins Visier der Ermittler geraten. Auch wenn dann sehr schnell klar wurde, dass dieser Ansatz in die falsche Richtung gelaufen ist und der junge Mann frei von jeder Schuld zu sein schien, blieben doch viele Fragen und es wurde getuschelt und gemutmaßt.
Diese Gefahr bestand immer, dass man, wenn man den Täter nicht überführen kann oder der Täter kein Geständnis ablegt, auf ewige Zeiten im Raum steht, wie, wo, was war los.
Auch in Kassel selbst herrscht weitgehend Erleichterung.
Ja, das ist natürlich eine Beruhigung.
Ja, höchste Zeit.
Aber hat die Polizei in Kassel gut gemacht?
Gut, dass es aufgeklärt ist.
Das sind doch Verbrecher, die andere Männer umbringen.
Erstmal ist es natürlich gut, dass er gestanden hat, aber das ändert nichts an der ganzen Grundproblematik.
Sehr schnell macht die Rede des Bundesinnenministers vor dem Innenausschuss in Berlin die Runde durch die Medien.
Dass der mutmaßliche Täter jetzt ein Geständnis abgelegt hat,
verkündet Horst Seehofer und löst damit die Spannung der vergangenen Wochen auch bei Waltraud Becker.
Ich finde es großartig, dass die Polizei mit ihren Möglichkeiten überhaupt den Täter finden konnte. Das wäre vor Jahren noch völlig unmöglich gewesen, weil man diese Genanalyse nicht machen konnte. Und insofern ist das schon immer ein wichtiger Schritt.
Ein Geständnis von Stefan E. und die Aussage, er habe die Tat allein begangen, sind die Fakten, die bekannt und bestätigt wurden.
Nach dem, was ich vom Generalbundesanwalt erfahren habe, sagt der Täter selbst, dass er ein Einzeltäter war. Aber das ist für uns natürlich noch nicht der Abschluss einer Ermittlung.
Da bleiben noch viele Fragen offen. So auch bei Dorothee Sorik.
Weil die Bundesregierung an der Stelle unbedingt dringlichst handeln muss. Ich war in einer Kleinstadt Schleusingen, habe ein Bündnis gegen Rechtsextremismus mitgegründet. Das war schon 2002 und wir haben vehement gearbeitet und konnten trotzdem auch in Südthüringen die Neonazis nicht wirklich stoppen. Und das macht uns große Sorgen. Und da ist wirklich die Politik jetzt mal dringlichst dran.
Im Innenausschuss ist man sich sicher. Die Ermittlungen gehen weiter. Der Bundesinnenminister bezieht auch dazu Position und kündigt an.
Wir werden intensiv weiterarbeiten, ob es Mitwisser gab oder sogar Mittäter. Wir werden auch intensiv aufklären, in welchem Umfeld sich der mutmaßliche Täter in der letzten Zeit und in den letzten Jahren bewegt hat. Und ich glaube, das sind wir der Öffentlichkeit auch schuldig.
Sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer. Und nun, nach dem Geständnis von Stefan Ernst, hat sich vor allem in der nordhessischen Bevölkerung Erleichterung eingestellt. Allerdings gibt es hier auch klare Forderungen an die Politik. Forderungen und vor allem Fragen hat auch die Opposition. Die politische Aufarbeitung des Mordfalls Lübcke ist in vollem Gange. Und in dieser Woche musste der hessische Innenminister Peter Beuth Rede und Antwort zu den Ermittlungen stehen. Und zwar in einer Sondersitzung des Innenausschusses. Unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter war bei der Sitzung in Wiesbaden dabei.
3,5 Stunden lang standen Innenminister Peter Beuth von der CDU und der Karlsruher Bundesanwalt Thomas Beck den Abgeordneten im Innenausschuss Rede und Antwort. Trotzdem fühlten sich danach vor allem die Vertreter der Opposition schlecht informiert. Für Aufregung in ihren Reihen sorgte unter anderem die Aussage Beuths, dass der mutmaßliche Täter Stefan E. zwischen 1990 und 2009 sage und schreibe 37 Mal polizeilich aktenkundig geworden war. Darunter Delikte wie versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigungen, Landfriedensbruch und Diebstahl. SPD-Innenexpertin Nancy Faeser meinte, das alles mache sie fassungslos.
Es gab konkrete Anhaltspunkte, dass dieser Mensch gefährlich war. Und man hat ihn aus dem Fokus verloren. Es ist ja nicht so, dass man ihn überhaupt nicht mehr hätte beobachten können. Es lagen konkrete Ermittlungsergebnisse und Verurteilungen vor. Nochmal die Frage, warum ist der dann vom Schirm der Behörden verschwunden?
Auch Stefan Müller von der FDP fragte,
warum hat man ihn nicht weiter auf dem Zettel gehabt, weiter beobachtet?
Die offizielle Antwort im Ausschuss dazu, Stefan E. sei zwischen 2009 und 2015 nicht auffällig geworden. Deshalb wurde seine Verfassungsschutzakte zwar nicht gelöscht, aber so aus dem nachrichtendienstlichen Informationssystem entfernt, dass sie für die normale Arbeit des Verfassungsschutzes nicht mehr einsehbar war. Der linken Politiker Hermann Schaus nennt das fahrlässiges Handeln der Sicherheitsbehörden. Er hätte sich vom Innenminister wesentlich mehr Aufklärung über die rechtsextreme Szene in Nordhessen gewünscht.
Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Stefan E. in einem Netzwerk drin war, auch wenn der Verfassungsschutz ihn nicht mehr beobachtet hat. Und weil wer die Szene kennt, weiß, man ist da nicht von heute auf morgen einfach Familienvater und repariert sein Haus und macht sonst nichts mehr.
Innenminister Peter Beuth erzählte im Ausschuss viel darüber, was die Landesregierung gegen den Rechtsextremismus schon tue. Unter anderem Beratungsangebote für Kommunen und Aussteigerprogramme aufsetzen. Über aktuelle Erkenntnisse zu Stefan E. dürfe er nichts sagen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Aber
wir werden jedenfalls mal alles tun, um dafür Sorge zu tragen, dass wir all die Fragen, die auch gestellt worden sind in den laufenden Ermittlungen, dass die beantwortet werden. Wir werden jeden Stein umdrehen, um zu schauen, gibt es irgendwelche Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Und dann werden wir die auch benennen.
Ein Umstand, der auch im NSU-Untersuchungsausschuss für Verwirrung sorgte, wurde dagegen schon korrigiert. Beuth teilte mit, dass die Geheimhaltungsfrist für einen umstrittenen NSU-Bericht von 120 auf 30 Jahre gekürzt wurde. Die Akte darf also schon 2044 statt 2134 eingesehen werden. Der Öffentlichkeit bringt das aber die nächsten 25 Jahre erstmal nichts.
Der hessische Innenminister Peter Beuth musste sich bei einer Sondersitzung des Innenausschusses wichtigen Fragen im Fall Lübcke stellen. Nikolaus Buschlüter mit den Einzelheiten dazu. Stefan Ernst hat nun gestanden, doch die Ermittlungen gehen weiter. Es geht nun darum herauszufinden, ob noch weitere Menschen von der Tat gewusst oder sie sogar unterstützt haben. Das sagte der Generalbundesanwalt Peter Frank am Mittwoch der Presse und dann kurz darauf die Nachricht. Es wurden zwei weitere Männer festgenommen. Ein Mann aus Kassel und einer aus dem nordrhein-westfälischen Höxter stehen im Verdacht, Stefan Ernst die Tatwaffe besorgt zu haben. Volker Siefert berichtet.
Ein in die Jahre gekommenes Mehrfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Wesertor. Auf dem Rasen davor liegen Kinderfahrräder und ein Bobbycar. Hier wurde der 43-jährige Markus H. gestern festgenommen, wie dieser Nachbar erzählt.
War hier, genau hier war ich. Und die Bullen waren drin. Und dann auf einmal ging es so explosionartig, so eine Stimme. Ne? Und dann nichts mehr. Und dann haben die auch davon ausgeschrien, bitte weitergehen und sowas. Ne?
Ist schon für mich persönlich erschreckend, ja, aber ich muss damit versuchen, damit irgendwie umzugehen, weil sowas in der Nachbarschaft oder wie auch immer, ist dann halt nicht gut. Aber ich halte mich da raus.
Markus H. soll Stefan Ernst den Kontakt zu dem Verkäufer der Waffe vermittelt haben. Der Verkäufer, Elmar J., wurde an seinem Wohnort in Höxter in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Die Fäden der Ermittlungen laufen bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe zusammen. Sprecher Markus Schmidt.
Wir gehen davon aus, dass die beiden Beschuldigten von der rechtsextremistischen Gesinnung des Stefan E. Bescheid wussten. Und wir gehen davon aus, dass sie auch für möglich gehalten haben und billigend in Kauf genommen haben, dass Stefan E. die gelieferten Schusswaffen später zu einem politisch motivierten Tötungsverbrechen einsetzen wird.
Der festgenommene Markus H. war laut des ARD-Magazins Panorama kein Unbekannter in der Neonazi-Szene in Kassel. Die Recherchen des Politikmagazins legen nahe, dass Stefan Ernst und Markus H. sich durch frühere gemeinsame politische Aktionen kannten. Die Generalstaatsanwaltschaft kann eine Verbindung zwischen den Festgenommenen derzeit nicht erkennen.
Des Weiteren haben wir auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sie in die unmittelbare Tatausführung in irgendeiner Art eingebunden waren oder aber die drei Beschuldigten sich zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengefunden und zusammengeschlossen hatten.
Stefan Ernst hatte die Ermittler in seinem Geständnis selbst auf die Spur der beiden Festgenommenen gebracht. Und er hat sein bisheriges Waffenversteck preisgegeben, ein Erdhügel auf dem Gelände seines Arbeitgebers in Kassel. Dort fanden die Ermittler mehrere Waffen, darunter eine Pumpgun und eine israelische Maschinenpistole. Die Ermittlungen sind ein ganzes Stück weitergekommen, doch die zentrale Frage bleibt: Hatte Stefan Ernst Hintermänner? Was ist mit dem zweiten Tatfahrzeug, das ein Zeuge gesehen haben will? Bei all den offenen Fragen findet es Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, gut, dass wegen des NSU die Akten von Stefan Ernst nicht gelöscht wurden.
Wenn wir in dem Fall nicht durch das Löschungsmoratorium Informationen noch zur Verfügung gehabt hätten, hätten wir wesentlich weniger gewusst über den geständigen Täter.
Auch in dieser Woche viele Ereignisse im Mordfall Walter Lübcke. Zwei Männer wurden noch festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Stefan Ernst die Tatwaffe besorgt zu haben. Das war Reporter Volker Siefert mit den Einzelheiten.
HR Info, Hessen.
Kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt geht es um organisierte Schwarzarbeit im Gebäudereinigungsgewerbe. Anfang der Woche hat nämlich im Rhein-Main-Gebiet eine groß angelegte Razzia stattgefunden. 500 Einsatzkräfte, unter anderem auch vom Zoll, waren dabei involviert. Und zwar unter der Federführung der Staatsanwaltschaften Frankfurt und Koblenz. Die Einsatzkräfte haben knapp 50 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, unter anderem im Main-Taunus-Kreis und in Frankfurt. Dabei gab es insgesamt 5 Festnahmen und wir haben unseren hr-Info-Reporter Frank Angermund gefragt, was denn den Festgenommenen vorgeworfen wird.
Ja, zum einen organisierte Schwarzarbeit und zum anderen sollen sie Steuern und Sozialabgaben hinterzogen haben. Es sind unter anderem drei Gebäudereinigungsunternehmen durchsucht worden im Main-Taunus-Kreis und auch in Frankfurt. Die Masche dieser Unternehmen: Es gibt Serviceunternehmen, die haben Scheinrechnungen ausgestellt an die Gebäudereiniger und diese Gebäudereiniger haben die Rechnungen bezahlt, obwohl dafür keine Leistung erbracht wurde. Die Servicefirmen haben dann sich eine Provision abgezogen von dieser Summe und haben das Geld in bar zurück an die Reinigungsfirmen übergeben sozusagen. Und mit diesem Geld haben die dann die Schwarzlöhne bezahlt und natürlich sich selber ordentlich was in die Tasche gesteckt. Die Summe dieser Scheinrechnungen beläuft sich auf rund 10 Millionen Euro. Und die Serviceunternehmen sollen auch von diesen Reinigungsunternehmen gegründet worden sein. Also eine perfide Masche.
5 Festnahmen hat es ja gegeben. Wer wurde denn da genau festgenommen?
Ja, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt und der Staatsanwaltschaft Koblenz, die laufen jetzt seit Monaten, richten sich insgesamt gegen 13 Beschuldigte. 5 Tatverdächtige, du hast es gesagt, sind festgenommen worden. Und gegen sie lagen auch Haftbefehle vor. Unter anderem 2 55- und 28-jährige türkische Betreiber eines Unternehmens aus dem Main-Taunus-Kreis und 2 ihrer bulgarischen Helfer. Der Schaden, der durch Schwarzarbeit, durch fehlende Steuer- und Sozialabgaben entstand, sein soll, liegt bei mehr als 9 Millionen Euro.
Und was haben die Ermittler denn dann bei den Durchsuchungen der Räumlichkeiten alles gefunden?
Ja, 48 Wohnungen und Geschäftsräume sind im Rhein-Main-Gebiet durchsucht worden. Es wurden Computer sichergestellt, es wurden Handys sichergestellt. Die werden nun von IT-Experten des Zolls ausgewertet. Dann hat man Bargeldspürhunde eingesetzt, die haben 3.000 Euro gefunden. Außerdem eine Maschinengewehrpatrone, eine Kiste Polenböller, eine Taschenlampe getarnt, eigentlich ein Elektroschocker. Und es wurden Vermögen auf Konten eingefroren und gesichert in Höhe von mehr als 4 Millionen Euro. Das sind enorme Summen, vor allem wenn man in Relation dazu setzt, dass diese Reinigungskräfte, die schwarz beschäftigt wurden, 10 Euro Lohn pro Tag teilweise nur bekommen haben.
Im Rhein-Main-Gebiet hat Anfang der Woche eine groß angelegte Razzia stattgefunden. Dabei wurden 5 Männer verhaftet. Es geht unter anderem um organisierte Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und Ausbeutung. Reporter Frank Angermund hat berichtet. Kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt geht's um die Hitzewelle, die auch über Hessen rollt. Und da kann sicherlich jeder so seine Geschichte zu beitragen. Die Temperaturen sind ja teilweise nur schwer zu ertragen. Und ausgerechnet in dieser warmen Zeit, ja, da häufen sich die technischen Probleme bei der Bahn. Triebwagen schwächeln, Klimaanlagen fallen aus. Und auch die Reisenden am Frankfurter Hauptbahnhof haben so einiges zu berichten bei diesem Thema. Reporterin Nina Michalk hat sich umgehört.
Doris Baumgartner fährt eigentlich gerne Zug und oft. Ihre Mutter wohnt in Basel und sie auf der Insel Usedom. Eigentlich hat sie gute Erfahrungen mit der Bahn, doch pünktlich zur Hitzewelle ist auch in ihrem Zug die Klimaanlage ausgefallen.
Ich bin gestern von Basel nach Frankfurt gefahren und in Frankfurt einfach ausgestiegen, weil es so bullig heiß war im Zug. Und da habe ich mir ein Hotel genommen, ein teures Hotel, weil kein anderes mehr frei war.
Das Gleiche berichtet der Geschäftsmann, der seinen Namen nicht nennt und nur sehr ungern Zug fährt.
Von der Fahrt München nach Frankfurt ist ein ganzer Wagen Klimaanlage ausgefallen mit einer Temperaturentwicklung von 40 bis 45 Grad. Es ist wie so ein Running Gag. Also wir hatten vorher noch gesprochen am Bahnhof und haben gesagt, Mensch, wäre doch irgendwie witzig, in Anführungszeichen, wenn eine Klimaanlage ausfällt. Also es ist schon erstaunlich.
Sagt er und läuft telefonierend davon. Bei Geschäftsfrau Maria Krüselmann verhindert gleich eine ganze Problemkette ihre Fahrt von Mannheim nach Berlin. Der erste Zug diesen Morgen fiel aus, der zweite...
Der war dann so wahnsinnig voll, dass alle Leute im Gang standen. Zudem sind da zwei Abteile, glaube ich, geschlossen worden, weil die Klimaanlage nicht funktionierte. Und dann mussten wir hier in Frankfurt aussteigen aus sicherheitstechnischen Gründen. Also das ist, man zahlt ein Ticket erster Klasse, steht dann auf dem Flur vor der Toilette und dann muss man wieder aussteigen. Also das finde ich irgendwie dämlich.
Klimaanlagenausfall, ein wiederkehrendes Motiv, egal wen man fragt. Auch das ältere Paar, das mit knapp 80 Jahren eigentlich gerne den Zug nimmt, ist völlig verzweifelt.
Ich hätte auch nichts dagegen, dass wir von Heidelberg bis nach Westerland 10 Stunden brauchen. Aber wenn es wenigstens funktionieren würde.
Und so bleibt vielen, die trotzdem nicht auf die Bahn verzichten möchten, nur noch buddhistische Gelassenheit.
Ja, mein Gott. Wir haben uns eigentlich daran gewöhnt, dass bei dem Wetter die Klimaanlagen nicht funktionieren.
In den Zügen ist es teilweise sehr warm. Bahnreisende am Frankfurter Hauptbahnhof berichten von ausgefallenen Klimaanlagen in den Zügen. Erlebnisse der Bahnreisenden bei diesen Temperaturen hat Reporterin Nina Michalt gesammelt. Und wir bleiben beim Thema Hitze in Hessen. Wer sich in diesen Tagen abkühlen will, der kann schwimmen gehen, Eis essen gehen und abends draußen grillen. Auch das kann den heißen Alltag etwas erträglicher machen. Doch ein Problem bei dieser Hitze kann die Hygiene sein. Konkret gesagt, Keime können sich bilden, wenn Lebensmittel nicht durchgehend gekühlt werden oder Schwimmbadwasser einfach zu warm wird. HR-Inforeporterin Vaya Stavrianos hat mal nachgefragt, was es so zu beachten gibt.
Es ist heiß. Zu heiß. Also, was gibt's da Schöneres als ein erfrischendes Eis? Eisdielenbesitzerin Simonetta Fevretto aus Darmstadt hat viele selbst kreierte Sorten anzubieten.
Bei uns ist Haselnuss sehr bekannt, weil wir das ganz gut machen, und Stracciatella. In Sommerzeit auch ein bisschen mehr Fruchteis. Wir haben als Hit immer das Zitrone-Basilikum. Basilikum ist ja auch immer frisch zu haben. Wenn die Erdbeeren aus Griesheim kommen, dann haben wir immer nur frische Erdbeeren.
Aber wie schafft sie es in der Produktion, bei der Hitze alles frisch zu halten, damit sich keine Bakterien oder Keime bilden?
Wir produzieren alles hier im Haus. Und das ist auch unsere Stärke bei unserem Eis. Weil wenn man das dann liefert, das muss ja einen Weg machen. Und dann ist es wirklich sehr schwierig, die Frische zu erhalten. Bei uns passiert es gar nicht, weil das wird hier im Haus in unserer Eisküche Schockfrost, also ganz auf minus 40 gebracht. Und dann wird es gleich im Gefrierfach zwischen minus 13 und minus 16, das kommt darauf an, ob das Fruchteis oder Milcheis ist, und dann kommt es gleich in der Theke.
Gefährlich sind auch die optisch schön gehäufelten Eisberge in den Kühlbehältern. Ragen sie weit aus dem Behälter raus, kann der obere Teil bei hohen Außentemperaturen leicht anschmelzen. Auch im Eiswagen sind Temperaturschwankungen möglich.
Wir haben ja auch keine Eiswagen, sodass es keine bakteriologische Probleme bringt.
Haben es die Profis schon schwer mit der Kühlkette, ist es für Laien erst recht ein Problem. Zum Beispiel beim Einkaufen, wenn die Ware dann im überhitzten Auto heimgeschafft wird.
Also am besten kaufen und gleich verarbeiten.
Wir verstauen das ganz unten im kühlen Auto und haben normalerweise immer eine Kühltasche dabei. Wunderbar. Heute in der Eile nicht, aber normalerweise schon.
Wir sind schnell.
Für Hackfleisch kann niemand schnell genug sein. Von den maximal 2 Grad Lagertemperatur im Kühlfach des Supermarkts kann das Fleisch sich schon auf dem Weg zum Auto auf über 15 Grad erwärmen. Nach einer 20-minütigen Autofahrt im aufgeheizten Wagen knackt das Hackfleisch ohne Kühlung die 30-Grad-Marke. Wölbt sich dann auch noch die Plastikverpackung, ist das Fleisch schlecht, sagt Rotraud Pichner, Professorin für Lebensmittelhygiene und Mikrobiologie an der Hochschule Fulda.
Dann könnte das schon auch ein Hinweis darauf sein, dass eine mikrobielle Aktivität stattgefunden hat, dass Bakterien sich vermehrt haben und dann auch zum Beispiel Gase produziert haben. So etwas sollte der Verbraucher grundsätzlich eigentlich nicht mehr verzehren, denn das könnte auch ein Hinweis auf eine niedrigere Sicherheit sein.
Auch lange aufstehende Türen von Kühlschränken können die Haltbarkeit der Lebensmittel verkürzen.
Rücksichtslos von den Kunden, die es offen stehen lassen.
Ist halt ein Gesundheitsrisiko, ne? Gerade bei Fleisch sollte man vermeiden.
Sich selbst kühlen viele gerne im Schwimmbad ab. Doch auch hier lauern Keime und Bakterien. Weniger im Wasser, denn das wird je nach Wassertemperatur mit der entsprechenden Dosis Chlor desinfiziert. Aber in Duschen, Toiletten und überall da, wo das Wasser länger steht, bilden sich Krankheitserreger. Also, am besten für den Gang zum Klo Badeschlappen anziehen und frische, leicht verderbliche Snacks für zwischendurch in der Kühltasche mit ausreichend Kühlakkus aufbewahren.
Heiße Temperaturen in Hessen, was es da zu beachten gibt bei der Hygiene, das hat Reporterin Vaias Dafrianos berichtet. Vom Thema Hitze in Hessen kommen wir zum Thema Ferien in Hessen. In mehreren Bundesländern beginnen nämlich die Sommerferien und zu spüren ist das vor allem am Frankfurter Flughafen. Denn dort werden mit Beginn der Sommerreisewelle bis zu einer 250.000 Passagiere pro Tag erwartet. Die Fluggastzahlen wachsen seit Jahren nicht nur am Frankfurter Airport, sondern weltweit. Doch zugleich wächst auch das Problembewusstsein. Muss in Zeiten des Kampfes gegen den Klimawandel wirklich noch jeder Flug sein? Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Reisen im Flugzeug, das ist für viele Deutsche ein fester Bestandteil des Lebens geworden. Es ist Normalität. Nicht zuletzt dank bezahlbarer Tickets. An deutschen Flughäfen wurden von Januar bis Mai fast 94 Millionen Passagiere gezählt. Die Fluggastzahlen wachsen beständig, egal ob es um Inlandsflüge, Ziele in Europa oder um Langstreckenflüge geht. Zur Osterzeit hat sich das am Frankfurter Flughafen zum Beispiel so angehört.
Nach Lissabon.
Nach Spanien, an die Costa del Sol.
Nach Hamburg.
Nach Taiwan. Wir fliegen dahin zum Kung-Fu trainieren.
Nach Rom.
Ich fliege nach Bangkok. Wir machen eine Rundreise durch Thailand, eine Freundin und ich.
Wir gehen nach Hause. Wir reisen ab nach Großbritannien.
Die Branche boomt, egal ob es um Dienste in der Luft oder am Boden geht. Stefan Schulte, der Vorstandschef des weltweit aktiven Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport, verkündete auf der Hauptversammlung erst jüngst eine Fortsetzung des Wachstumskurses.
Wir haben entsprechend den Umsatz, das Konzernergebnis deutlich steigern können. Gleichzeitig haben wir die Voraussetzungen geschaffen für weiteres Wachstum hier in Frankfurt mit dem Bau vom Terminal 3, aber eben auch international. Und wir rechnen auch für 2019 mit einer positiven Entwicklung von Umsatz und Ergebnis.
Zugleich mehren sich aber auch Stimmen, die die Freiheit über den Wolken nicht länger grenzenlos gutheißen. Die jungen Klimaaktivisten von Fridays for Future zum Beispiel. Der Luftverkehr steuert knapp 3% zum globalen Ausstoß von Kohlendioxid bei. Tendenz steigend. Deutschland ist da keine Ausnahme. Das Umweltbundesamt sagt voraus, dass die Flugzeugemissionen von Treibhausgasen und anderen Schadstoffen bis 2030 auch hierzulande deutlich zunehmen werden. Höchste Zeit für ein Umdenken, findet der Mobilitätsforscher Stefan Rammler.
Die Besteuerung des Fliegens ist viel zu günstig im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern. Man kann die Dinge weiterhin tun, aber sie müssten teurer werden. Und natürlich wird es wichtig sein, Alternativen anzubieten. Wie können wir denn, ohne so viel zu fliegen, trotzdem international unterwegs sein? Das können Schnellbahnen sein, das kann der Versuch sein, das Fliegen an sich umweltverträglicher zu machen, das können neue Treibstoffe sein. Aber an der einen oder anderen Stelle wird man auch verzichten müssen.
Wenn der Eindruck nicht täuscht, hat die Luftfahrtbranche inzwischen die Zeichen der Zeit erkannt. 194 europäische Flughäfen haben in einer gerade vorgelegten Resolution zugesagt, ihre CO2-Emissionen bis 2050 auf null zu senken. Das betrifft natürlich nicht das Fliegen selbst, sondern den Betrieb am Boden. Es geht um Elektromobilität und Strom aus erneuerbaren Energien. Die Fluggesellschaften wiederum propagieren neuerdings eine Art Verkehrswende in der Luft. Eine CO2-Steuer lehnt die Branche allerdings ab. Sie setzt auf Emissionshandel über das freiwillige Kompensationsprogramm Corsia. Auch bei den Fluggästen tut sich was. Das Wort von der Flugscham macht die Runde. Immer mehr Menschen spenden Geld für Klimaschutzprojekte von Organisationen wie Atmosphäre, um die Umweltfolgen der eigenen Flugreise abzumildern. Zeichen einer neuen Zeit? Der Bundestagsabgeordnete Jens Köppen hat da Zweifel. In einer aktuellen Stunde des Parlaments zur Fridays for Future-Bewegung sagte der CDU-Mann:
Ich habe schon gesehen, dass auch junge Leute zum McDonald's gehen, zum Starbucks gehen, das beste Handy haben wollen, aus Plastikflaschen Cola trinken, auch Fleisch essen, ja, und mit ihren Eltern in den Urlaub fliegen.
Wenn Köppen falsch liegt, wird die Luftfahrtbranche das zu spüren kriegen. Allerdings haben die reichen Länder das Thema ziemlich exklusiv. Die große Mehrheit der Weltbevölkerung hat noch nie ein Flugzeug von innen gesehen.
Ferienreisezeit auch in Hessen. Viele sind mit dem Flugzeug unterwegs und Reporter Wolfgang Hetfleisch ist der Frage nachgegangen, ob Flugreisen so in der Form noch vertretbar sind in Zeiten des Klimawandels. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie wie immer auch im Internet zum Nachhören und herunterladen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Andreas Heigen und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.